Breitband. Topic.
Ja, das ist inzwischen ganz normaler Alltag. Wir halten unser Leben in Daten fest. Mal ganz bewusst im Status-Update oder Blog-Eintrag, mal kümmern sich unsere Geräte, Programme und Dienste für uns darum. Ob wir es im Einzelnen wissen und verstehen oder nicht, das ist relativ egal. Wir sind auf jeden Fall Teil eines datensammelnden Systems, in das wir einspeisen und eingespeist werden. Was machen diese Daten aus uns und was machen wir mit ihnen? Die Informatik hat da jedenfalls schon einige Ideen. Zum Beispiel beim Reality Mining werden ständig eingehende Datenströme interpretiert und die Technologie reagiert zum Teil auch schon in Echtzeit. Wie man sich das vorstellen kann und was in der Zukunft sonst noch so gehen könnte, darüber hat sich Matthias Finger Gedanken gemacht.
Der Tag beginnt meist zu einem optimalen Aufwachpunkt. Der berechnet sich aus meinen Schlafphasen und den anstehenden Terminen. Sobald ich aus dem Haus gehe, wird auch mein kleiner Lieblingsladen an der Ecke automatisch informiert. Zeitung, Espresso und Sandwich liegen dann zum Mitnehmen bereit. Danke. Meist fahre ich mit der Bahn ins Büro. Für den Weg werden die besten Verbindungen in Echtzeit berechnet. Der Fahrpreis ergibt sich anhand der durchfahrenen Funkzellen und wird direkt von meinem Konto eingezogen. Für Elektroautos werden optimale Routen ermittelt. Die Elektromobile werden zu dem geostrategisch günstigsten Parkplatz mit Aufladestation geleitet. Die Position des Parkraums wird korrespondierend zu den Terminen im Kalender gewählt. Ups, da sehe ich, mein Arzt hat, auch im Abgleich mit meinem Kalender, einen Termin mit mir gemacht. Blutdruck, Puls und Körpertemperatur werden über Sensoren erhoben und übers Mobilfunknetz dem Rechner in der Praxis übermittelt. Wenn der Arzt sich meldet, stimmt was nicht. Beim Einkaufen navigiert mich dieses kleine Display hier am Einkaufswagen auf der effektivsten Route, vorbei an all den Produkten, die ich gewohnheitsmäßig kaufe. Stundenlanges Irren durch den Supermarkt, das war einmal. Wie die Bombardierung unseres Smartphones mit Werbung nach dem Gießkannenprinzip. Mir werden keine Schweinehälften oder Gebissreiniger mehr angeboten. Stattdessen Espresso mit dem neuen Bodybuild-Album. Das könnte Sie auch interessieren. Modell von Amazon hat den Sprung in die analoge Welt geschafft. Abends fühle ich mich auch in fremden Gegenden auf Anhieb wohl. Mir werden gerade Kneipen vorgeschlagen, die meiner Lieblingsbar ähneln. Natürlich werde ich dort durchs Reality-Mining mit Namen begrüßt. Und die Bedienung weiß, was ich gern trinke. Bars erkennen, auch wenn ich auf Konkurrenzläden zusteuere. So können sie ihr Angebot verbessern und noch schneller ein überzeugendes Angebot rausschicken. Ah ja, herrengedeckt zum halben Preis. Aber wenn ich zu viel trinke, startet mein Elektroauto nicht mehr. Und wenn ich über eine rote Ampel fahre, bekomme ich sofort eine SMS. Durch die Bewegungsmuster meiner Freunde weiß ich, wann sie mit großer Wahrscheinlichkeit in meiner Nähe sind. Und bei Fremden verlasse ich mich auch eher auf objektive Statistiken. Wie oft schaut diese Person wirklich fern? Reality Mining ergibt da ein genaueres Bild als geschönte Selbstdarstellungen. Viele kleine Aufgaben werden uns so abgenommen. Mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit schlagen Rechner immer genau die richtigen Aktionen vor. Durch ständiges Protokollieren kennen sie uns besser als wir selber. Das Einzige, was fehlt, ist der Zufall. Früher hieß es, erst der Zufall macht das Leben lebenswert.
Matthias Finger mit einem Blick in die Zukunft. So weit weg, wie es vielleicht scheint, sind diese Visionen allerdings nicht. Schon jetzt kann man aus Daten jede Menge Erkenntnisse ziehen, zum Beispiel, indem man sie visualisiert. Michael Kreil macht so etwas. Er ist Programmierer und hat unter anderem die Vorratsdaten von Malte Spitz visualisiert. Wir hatten hier in Breitband darüber berichtet. Malte Spitz gehört zum Bundesvorstand der Grünen und hatte vor Gericht seine bei der Telekom gespeicherten Vorratsdaten erstritten. Bekommen hat er dann schließlich eine Excel-Tabelle mit zigtausenden von Zahlen und die hat er Ihnen gegeben, Herr Kreil. Was haben Sie aus all diesen Zahlen gemacht und wie sah das Ergebnis aus?
Das ist sehr interessant, weil diese Daten hat man zum ersten Mal in solchem Umfang in den Händen und es gibt gar keine Werkzeuge dafür. Das heißt, das Erste, was wir machen mussten, uns selber ein Werkzeug zu entwickeln, um in diese Daten reinschauen zu können. Und das Erste, was wir halt gesehen haben, dass man damit perfekt jemanden 6 Monate lang nachverfolgen kann, wie er sich halt also beispielsweise durch Deutschland bewegt, wie er die Bahn nutzt, das Auto nutzt, die Flugzeuge nutzt.
Was sieht man da jetzt genau mal vom Bild her beschrieben?
Man sieht eine Karte mit einem roten Punkt. Der rote Punkt gibt die ungefähre Position von Malte Spitz an. Und man hat einen Schieberegler, mit dem man durch die letzten 6 Monate von Malte Spitz durchgehen kann und sehen kann, in welchen Städten er sich befunden hat, was er dort gemacht hat. Man kann auch mal reingucken, in welchen Biergarten er zum Beispiel München gesessen hat, etc.
Damit sind wir auch schon beim Thema. Sie, Herr Krey, sehen offenbar mehr in Daten als blanke Zahlen. Sie visualisieren Daten. Was passiert eigentlich in Ihrem Kopf, wenn Sie Daten sehen? Was nehmen Sie da wahr, wo andere vielleicht nur Zahlen sehen?
Ja, also um es vorweg zu sagen, das ist jetzt keine Inselbegabung oder irgend sowas, sondern das sind eigentlich nur Erfahrungswerte. Das Beschäftigen mit Daten mache ich schon sehr lang. Und dann fängt man automatisch an, aus Daten zu überlegen, wo kommen denn die Daten her? Man muss zuallererst erstmal einen Schritt zurück machen. Wann immer ich Daten habe, gab es ein Messgerät oder einen Computer oder irgendein Gerät, was diese Daten erfasst und versucht damit ein reales Phänomen in diesen Daten abzubilden. Und jetzt muss man sich überlegen, welches reale Phänomen dahinter befindet sich. Wenn ich einen Kassenbon habe, dann ist es ganz offensichtlich, dass hier jemand eingekauft hat. Wenn ich Vorratsdaten habe, ist es ganz offensichtlich, dass diese Daten entstanden sind, weil jemand sich mit seinem Mobiltelefon durch Deutschland bewegt hat. Und der erste Schritt ist, einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, wo kommen diese Daten her? Und im zweiten Schritt kann man gucken, welche Zusammenhänge müssten denn jetzt in diesen Daten stecken. Und das ist dann Arbeit, teilweise Recherchearbeit, viel Mathematik, um zu versuchen, diese Zusammenhänge in diesen Zahlen zu sehen. Das können Zahlen sein auf einem Kassenbon, das können aber auch Zahlen in den eigenen Kontoauszügen sein und so weiter.
Nehmen wir mal den Kassenbon, was sehen Sie denn da?
Ja, also ich habe interessanterweise mal auch als Vorbereitung einen kleinen Kassenbon mitgebracht. Und in diesem Kassenbon steht zum Beispiel eine Terminal-Referenznummer, eine Transaktionsnummer, eine Belegnummer, eine Vertragsnummer, eine Genehmigungsnummer. Keiner weiß, was diese Zahlen bedeuten. Und jetzt wird es interessant zu wissen, was dieses Unternehmen mit diesen Zahlen macht. Sammelt die und wertet die aus und kann zum Beispiel gucken, welcher Kunde zu welchem Zeitpunkt in welchem Laden was gekauft hat. Was fängt solch ein Unternehmen mit solchen Daten an?
Nun machen Sie ja diese Daten sichtbar. Wir sprachen schon darüber, wie funktioniert diese Visualisierung oder wie Sie auch sagen, diese Versinnlichung eigentlich?
Im Prinzip funktioniert es ein bisschen wie eine Fabel. Wenn man einen sehr komplexen Vorgang hat, beispielsweise Weltpolitik, dann ist es sehr schwer, ihn zu vermitteln. In dem Moment, wo Sie versuchen, ihn in eine Art Fabel zu übertragen, können Sie sehr komplexe Sachverhalte vereinfachen. Und genau das versuche ich auch in den Visualisierungen zu machen. Ich versuche eine Art grafische Fabel. Diese Fabel kann auch auf Interaktionen basieren, auf Farben, auf Bewegungen, Kartenmaterial etc. Und im Prinzip versuche ich die Informationen, die in den Daten drinstehen, mit Hilfe einer Fabel allgemein verständlich zu erklären.
Das heißt, die Daten sprechen eine eigene Sprache oder haben so eine eigene Dynamik in sich drin, die Sie nur in Anführung sichtbar werden lassen?
Ich glaube nicht, dass Informationen wirklich intrinsisch in den Daten drinstecken. Daten sind nicht wirklich ein Behälter, in den Informationen drinstecken. Das erkennt man spätestens daran, wenn man zwei verschiedene Datenbanken hat, die beide Informationen enthalten. Und in dem Moment, wo ich sie zusammenführe, entstehen mit einmal nochmal zusätzliche Informationen, die in den einzelnen Datenbanken nicht drinsteckt. Ich kann da gerne mal ein kurzes Beispiel dazu geben. Vor kurzem kam das Thema mit dem iPhone auf, dass das iPhone Geodaten sammelt. Und natürlich habe ich auch meine Geodaten visualisiert. Und im Internet hat ein anderer auch noch seine Datenbank zur Verfügung gestellt. Und jetzt habe ich diese beiden Datenbanken miteinander verbunden und konnte dann ein Diagramm malen, wann wir uns in den letzten 10 Monaten besonders nahe gekommen sind. Beispielsweise waren wir letzten Sommer auf einer Demonstration gemeinsam und müssten einen Abstand von etwa 400 Metern gehabt haben. Auf der letzten Konferenz des Chaos Computer Kongresses hatten wir einen durchschnittlichen Abstand von etwa 700 Metern. Und diese Information kam erst raus, indem ich zwei Datenbanken miteinander verbunden habe. Die Information an sich steckt aber in den einzelnen Datenbanken ja gar nicht drin.
Wenn man jetzt so ein riesen soziales Netzwerk nähme, wie Facebook zum Beispiel, mit den massenhaften Daten, die da drin sind, was würde denn da für ein Bild entstehen?
Na, ganz offensichtlich könnte man eine ganze Gesellschaft analysieren. Man könnte gucken, ob sich eine Gesellschaft in bestimmte Gruppierungen unterteilen lässt. Vielleicht gibt es da zwei Klassengesellschaft, kann man das sozusagen in so einem Graphen, in so Clustern wiedererkennen.
Vorausgesetzt, die Daten stimmen, die drin sind.
Vorausgesetzt, dass die Daten stimmen, das ist korrekt. Natürlich, wann immer man irgendwelche Daten hat, sind sie immer in irgendeiner Form subjektiv. Daten, wenn sie erhoben werden, unterliegen immer einem Modell. Beispielsweise auf meinem Kassenbon steht drauf, was ich aus dem Laden mitgenommen habe, unter der Voraussetzung, dass ich es wirklich in der Kasse abgegeben habe. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Modell dahinter. Ne? Wenn man Malte Spitz zuschaut, wie er sich durch Deutschland bewegt, ist das Modell dahinter, dass man behauptet, dass er wirklich das Handy auch die ganze Zeit bei sich getragen hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Social Network analysiere und mir da die Daten drin anschaue, muss ich natürlich bestimmte Voraussetzungen treffen. Beispielsweise, dass die Leute ehrlich zu diesem Social Network sind. Ob diese Voraussetzung aber zwangsläufig notwendig ist, ist eine andere Frage. Vielleicht kann man nicht aus einem Social Network auch eine ganze Menge Sachen rauslesen, ohne dass die Leute tatsächlich auch ehrlich sein müssen.
Ja, das sagt Michael Kreil. Er ist Programmierer und visualisiert Daten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und was man aus einem Social Network wie Facebook zum Beispiel herauslesen kann, was die dort geposteten Daten aussagen und was sie mit den Usern machen, darüber sprechen wir gleich mit der Medienpsychologin Sabine Trepte. Ja, Daten sammeln und gegebenenfalls auswerten, das ist nichts Neues. Schon die Puritaner haben im 18. Jahrhundert ihr tägliches Leben dokumentiert, um ein höheres spirituelles Stadium und darum damit gesellschaftlichen Status zu erlangen. Für die puritanische Kultur war das also sehr wichtig. Wie sieht das aber heute eigentlich aus? Frage an Sabine Trepte. Sie ist Juniorprofessorin für Medienpsychologie an der Universität Hamburg. Wenn heute User massenhaft ihre Daten bei Facebook hinterlegen, wie wichtig ist das, um das eigene Leben zu reflektieren?
Die User haben da eine Spielwiese, auf der sie ihr Leben wunderbar reflektieren können. Ich würde sogar sagen, dass es eine der wichtigsten Motive und Beweggründe ist, auf den Netzwerken aktiv zu sein. Das Hauptmotiv ist natürlich die Kommunikation der User untereinander. Also wenn man die User selbst fragt, warum bist du eigentlich online, dann sagen sie, weil ich gerne mit anderen in Kontakt sein möchte. Das ist das sozusagen, was an der Oberfläche wahrgenommen wird. Und dann gibt es aber natürlich sozusagen psychologische Motive, die wir auch als psychologische Mechanismen bezeichnen können, die darunter liegen. Und da ist natürlich die Selbstreflexion einer dieser Gründe, warum die Leute online sind.
Ich sagte es eingangs, die Puritaner haben selbst reflektiert sozusagen als Art spirituellen Akt. Dann haben wir auch das Tagebuchschreiben, was früher sehr verbreitet war und wahrscheinlich heute immer noch existiert. Kann man sagen, dass zum Beispiel das Posten bei Facebook so eine Art Fortsetzung des Tagebuchs in digitaler Form ist, die moderne Form der Selbstreflexion?
Absolut. Ich glaube, dass wir diese Art von Output brauchen. Ich finde das eine sehr schöne Analogie. Ich fand auch sehr spannend, wie man zunächst eine große Beliebtheit der Blogs und der persönlichen Websites beobachten konnte, so Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Und insofern glaube ich, dass ein großes Bedürfnis da ist, sich zu reflektieren und dies auch schriftlich, verbal zu tun und dass das jetzt übergegangen ist auf die Netzwerke.
Inwiefern verändert sich eigentlich dabei das Selbstbild, wenn man so Informationen, Dinge über sich ins Netz stellt?
Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen. Also erstmal bin ich davon ausgegangen mit meiner Forschung, dass sich das Selbstbild eigentlich gar nicht verändert, weil wir natürlich genau das tun, was wir eigentlich offline tun, nämlich mit Menschen reden, uns mit ihnen verabreden, unsere Gedanken mitteilen und die Gedanken anderer rezipieren, lesen, hören und so weiter. Es zeigt sich aber in unseren Studien, dass durchaus Veränderungen stattfinden. Und zwar zwei Veränderungen, die ich hier teilen möchte. Die eine Veränderung ist dahingehend, dass wir, wenn wir mehr uns auf den Netzwerken aufhalten und im Prinzip dafür belohnt werden, dass wir mehr von uns preisgeben, dass wir dann auch immer mehr preisgeben möchten. Dass also die Anzahl der Profilinformationen ansteigt über die Zeit. Und dass auch die psychologische Prädisposition für Selbstoffenbarung, also die unser sozusagen wirklich psychologische Charaktereigenschaft, was wir von uns preisgeben möchten, sich verstärkt. Und die zweite Sache ist, dass sich in Studien zeigt, dass wenn ich ein bestimmtes Profil habe, zum Beispiel in einem Computerspiel über einen Avatar, aber auch in einem Netzwerk, und dieses Profil ist möglicherweise etwas getuned, sage ich jetzt mal, und weicht vielleicht doch etwas ab von dem, was ich eigentlich bin und wie ich mich auch selbst wahrnehme, dass ich mich zunehmend in Richtung auch dieses Profils verändere. Das heißt, wir haben eine Veränderung der realen Persönlichkeit in Richtung der virtuellen, wenn diese virtuelle denn, sage ich mal, sehr konsistent über die Zeit kommuniziert wird.
Das ist, man schafft sich also sozusagen im Netz sein eigenes Vorbild oder das Vorbild von sich selbst und entwickelt sich dann dahin in die Richtung.
Exakt.
Das ist aber eigentlich eine sehr positive Erkenntnis.
Genau, also man kann es, ja, also so, wenn Sie davon ausgehen, dass die Wertmaßstäbe sozusagen in diesen Profilen dann verfolgt werden, die wir irgendwie für gut und richtig halten, natürlich, klar.
Das ist also auch die Frage, wie geschickt man mit so einem Tool umgehen kann.
Absolut, das ist ganz entscheidend. Also, und da sehen wir eben, dass da eine unglaublich zunehmende Medienkompetenz ist, ein großes Interesse auch, medienkompetent zu sein. Was nur leider gar nicht berücksichtigt wird bei all dieser Medienkompetenz, ist tatsächlich, wie mit den Daten der User umgegangen wird. Also die User wissen es, aber sie reagieren darauf kaum. Also sie
warum lassen, nicht?
Ich glaube, es liegt daran, dass es so eine Trennung gibt. Also wir haben auf der einen Seite die datenbezogene Privatsphäre, die ist denkbar schlecht. Also die Daten, die zum Beispiel User auf Fanpages, also die Kommentare, die User auf Fanpages schreiben, werden ausgelesen von Marktforschern. Die Angaben, die ich mache, wenn ich mein Facebook-Profil eröffne über mein Geschlecht und den Ort, wo ich wohne, die werden verwendet, um mir entsprechende Werbung auch einzuspielen. Das ist also eine ganz denkbar geringe datenbezogene Privatsphäre. Aber das Empfinden, also die psychologische Privatsphäre, ist anders. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz privat dort unter meinen Freunden mich aufhalte. Gerade weil ich diese Kontrollmöglichkeiten habe. Ich kann entscheiden, mit wem ich wann kommuniziere, wann ich was lese. Also der emotionale Input und Output ist viel steuerbarer, als wenn ich den Leuten auf der Straße begegne oder im Hörsaal oder bei der Arbeit. Und deswegen glaube ich, dass teilweise das Leben auf den Netzwerken geradezu privater und intimer erlebt wird als eben bei der Arbeit, im Hörsaal, im Büro. Und dementsprechend glaube ich, dass auch wenige das reklamieren, dass mit ihren Daten so dreist umgegangen wird.
Wenn man jetzt Daten aus Facebook heraus extrahieren würde, visualisieren würde vielleicht sogar, welche Qualität hätten die? Erzählen solche Daten eine tatsächliche Geschichte einer Person?
Also die erzählen sogar sehr, sehr, sehr spannende Geschichten. Und da gibt's ganz tolle Wissenschaftler, die sich auch mit dieser Datenextraktion befassen. In unserem Buch Privacy Online, was im August erscheinen wird beim Springer Verlag, da haben wir Beiträge drin, in dem zum Beispiel ein beitragender Autor, der Kevin Lewis von der Harvard University, genau das tut. Also er extrahiert die Netzwerke und visualisiert diese und zeigt sehr, sehr schön, dass zum Beispiel Personen, die auf Facebook befreundet sind, sehr, sehr ähnliche Vorstellungen von Privatsphäre haben. Also die erzählen sehr spannende Geschichten, die Daten. Und um nochmal auf das Ausgangsthema zurückzukommen, sie erzählen natürlich dann auch Marktforschern sehr spannende Geschichten.
Vielen Dank, Sabine Trepte, Juniorprofessorin für Medienpsychologie an der Universität Hamburg. Zur Frage, was Daten über uns aussagen und welche Wirkung es auf uns hat, wenn wir sie ins Netz stellen.